Zum ersten Mal und wir steigen in die Predigt ein mit einem kleinen Clip, einem kleinen Film. Der ist nicht dramatisch, ein bisschen Text, aber versucht mal ganz dabei zu sein, das zu lesen und vor allem zu hören, was da euch gezeigt wird. Die Gemeinde hier in Günzburg ist die Hoffnung der Welt und für uns auch eine kleine liebevolle Ermahnung, dass wir aufpassen, was wir aussprechen. Genau dieselben Worte können etwas Negatives aussprechen oder etwas Positives. Du darfst gerne die erste Folie einblenden, dann versuche ich ein bisschen zu übernehmen. Ihr seht hier ein Bild und ich bin jetzt bald 61 Jahre alt, war über 30 Jahre leitend in einer Ortsgemeinde, habe 5 Gemeinden gegründet und ihr könnt euch vorstellen, ein paar Haare sind mir deshalb ausgefallen, weil ich Pastor war, aber ehrlich gesagt ein paar auch, weil meine Frau ist halbe Portugiesin und es reicht eine halbe, glaubt mir. Aber der mich gut kennt, ich habe ein paar Schrammen in mir, ich habe auch ein paar Enttäuschungen erlebt, habe auch ein paar Dinge erlebt, Misserfolge, Dinge, die nicht so einfach waren, Krisen, persönliche Krisen. Aber mein Herz hat nie aufgehört davon zu brennen, dass ich einen Traum habe von einer Gemeinde. Eine Gemeinde, die wirklich die Hoffnung für diese Welt ist. Und wenn ihr mich ein bisschen besser kennt, ich habe promoviert in dem Fach, wie kann eine Gemeinde eine Hoffnung für die Welt sein. Ich war über 30 Jahre Lehrer auf der Bibelschule. Man nennt mich auch den Papst des Gemeindebaus. Also er weiß genau, wie, warum Gemeinden wachsen oder nicht wachsen. Aber es ist mir manchmal alles viel zu komplex und zu umfangreich. Und ich habe jahrelang gebetet, ob es nicht eine Illustration geben könnte, wie ich in einem Satz erklären könnte, was mein Traum von Gemeinde ist. Und dann hatten wir eine Konferenz und da waren Redner aus England da und der hat nachmittags gesprochen und nachmittags immer schwierig, so nach dem Essen, Kaffee wirkt doch nicht. Und hat er gesehen, wow, alle fangen ein bisschen müde zu werden und zu schlafen und dann hat er gesagt, wir machen jetzt Gymnastik. Das ist der Zeitpunkt, wo ich am gernsten flüchte, weil ich hasse eigentlich sowas. Wir machen jetzt Gymnastik. Und dann hat er erzählt von Airline Aerobics. Also wenn so Transatlantikflüge waren, längere Flüge, war früher so in den 90er Jahren Pflicht, dass man ein bisschen Gymnastik gemacht hat, dass die Thrombosen nicht entstehen, dass die Leute fit bleiben. Und dann hat er erzählt, wie auf einem Flug von London nach Australien plötzlich eine Stewardess aufstanden und gesagt hat, wir machen jetzt Airline Aerobics. Und alle Amerikaner und Australier, yeah! Alle Deutschen und Engländer sind sitzen geblieben. Und dann hat sie eine ganz einfache Körperbewegung gemacht. Und ich denke, Gott, du hast so Humor. Ich suche 30 Jahre lang nach einer einfachen Erklärung, was ist denn der Traum von Gemeinde? Und dann sagte die Stewardess zuerst, strecken wir uns nach oben und wir sprechen aus ab. Und dann gehen wir nach unten und sprechen down. Und zuletzt machen wir diese Handbewegung und machen out. Und dann schnackelt es bei mir. Ich bin überzeugt, ich habe einen Traum von Gemeinde, dass wenn wir zusammenkommen, dass wir ab, dass wir den Himmel berühren und der Himmel mitten unter uns wirksam ist, wie im Himmel so auf Erden hier, auch in Bayern, auch in Günzburg. Und dann geht es aber weiter, es heißt down, wir müssen das, was wir hören, auch leben und umsetzen. Es reicht nicht nur, dass wir, ja, heute Morgen war wieder ganz toll, sondern es muss auf die Erde kommen, denn wir sind Botschafter an Jesu Stadt. Und deshalb ist das Out so wichtig, dass wenn wir hier hinausgehen und diese Räume verlassen, dann fängt eigentlich unser Glaubensleben erst an. Wisst ihr, mein Papa, ich war ja seit der Geburt am nächsten Tag im Gottesdienst, der hat immer gesagt, wenn ihr hier seid, dann mache ich mir keine Sorgen um euch. Da kann nicht viel passieren im Gottesdienst, oder? In manchen Gemeinden schon, da streitet man sogar im Gottesdienst. Aber in der Regel, sagt er, mache ich mir Sorgen. Was macht ihr mit dem, was ihr hier gehört habt, out, wenn ihr wieder draußen seid? Und deshalb, wenn ihr euch nicht an viel erinnert von der Predigt, dann erinnert euch bitte an die drei Aussagen, up and down and out. Und jetzt gehen wir in eine ganz bekannte biblische Geschichte hinein, die Heilung des Blinden in Markus 8. dort die Verse 22 bis 26 und schauen mal, wie die drei Begriffe sich in dieser Geschichte verbergen. Die Geschichte geht ganz einfach los und sie kamen nach Bethsaida und sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Ich sag's mal ein bisschen neuzeitlich, Jesus und seine Gang, seine Bros, seine Jünger waren unterwegs. Wir müssen auch in unserem Sprachgebrauch mal aufpassen. Jesus und seine Jünger, alle in der Gesellschaft wissen, was wir damit meinen, oder? Seine Gang, seine Bros waren unterwegs. Und dann kommen sie nach Bethsaida und die Leute hören, dass Jesus in der Nähe ist. Das ist meine Mindestanforderung an jede Gemeinde, dass die Leute nicht genau wissen, was wir eigentlich da drin machen. Aber dass sie wissen, dass Jesus dort in ihrer Mitte ist. Und das Zweite heißt es hier, sie baten ihn, dass er ihn anrühre. Und ich stresse euch nicht zu sehr mit meinen Griechischkenntnissen, aber das Wort ist ziemlich stark, das dort benutzt wird für anrühren. Wisst ihr, manches Mal sagen die Leute nach einem Gottesdienst, Micha oder anderen, ich war heute so berührt. Und das ist das Traurigste für einen Pastor, wenn wir nur berührt sind. Das genügt nicht. Wir müssen angerührt, verändert, transformiert sein. Es ist ein riesiger Unterschied, ob dich das Wort Gottes nur berührt oder ob es dir wie in der Apostelgeschichte mitten ins Herz geht. Wumm! Und du bist so angerührt, dass du sagst, ich muss etwas verändern. Und deshalb sagt Paulus im Korintherbrief, wenn ein Unkundiger, und er hat ja hier ein sehr schlimmes Wort eigentlich, jemand, der noch nicht genau versteht, was wir hier tun, wenn er in unsere Mitte kommt, sollte die Minimalaussage sein, Jesus ist in ihrer Mitte. Wisst ihr, wir sagen so leichtfertig, wir, die wir Jesus kennen, oh, Jesus war heute so in unserer Mitte. Aber der Maßstab, ob Jesus wirklich spürbar in der Mitte war, ist, wenn jemand, der Jesus nicht kennt, das uns spiegelt und sagt, ich habe keine Ahnung, was er da singt, ich habe das mit dem Abendmahl nicht ganz gecheckt, aber ich weiß und ich spüre, dass Jesus in eurer Mitte ist. Meine Frau geht gerade durch eine schwierige Phase, eine zweite Krebserkrankung, 2000 hatte sie schon eine. Und sie hat diese Woche in der Gemeinde gesprochen und wollte einfach erzählen, wie sie mit Jesus da durchgeht. Und die sagten, ja, es ist auch so heiß und Sommer. Und normalerweise kommen in unsere Frauen-Ladies-Abende so 15 Leute. Wisst ihr, wie viele da waren? 65 am heißesten Tag des Jahres. Und dann hat sie einfach erzählt, wie sie mit Jesus in dieser Zeit durchging. Und dann waren 5 Leute da, die noch nie heiligen Boden betreten haben in irgendeiner Kirche. Und die haben genau das gesagt, Annette, ich habe nicht alles verstanden, was du da erzählt hast vom Kreuz und vom Kuss des Himmels, aber ich habe gespürt, hier ist eine Liebe und hier ist eine Kraft. Was ist das? Und wisst ihr, keine Angst, das werde ich bei euch nicht tun, aber ich bin mittlerweile für 70 Gemeinden in einem Gemeindeverband verantwortlich und ich habe mir schon das Recht herausgenommen, eine Gemeinde vorübergehend geschlossen. Habe gesagt, wenn wir uns nicht mehr sicher sind, dass Jesus hier in der Mitte ist, wenn Leute das nicht mehr bezeugen, wenn Leute von außen uns das nicht spiegeln, dass Jesus in der Mitte ist, dann machen wir einfach mal so. Und dann gehen wir auf unsere Knie, haben wir getan in der Gemeinde in Lübeck und haben 3 Monate zugemacht, Internet runtergefahren und wir haben gebetet, die Leute haben gefastet und haben gesagt, Jesus, komm einfach wieder in unsere Mitte. Da ist so viel aufgebrochen an Versöhnung, auch an anderen Dingen. Jeder Gottesdienst sollte in uns etwas anrühren. Wir brauchen nicht nur Information. Ach Pastor, heute haben Sie mich wieder schön informiert. Das ist gar nicht mein Ziel, dich zu informieren, sondern dich zu transformieren durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und sie baten ihn, dass er sie anrühre, ab, dass irgendetwas vom Himmel herunterkommt. Dann geht die Geschichte weiter. Und er, Jesus, nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf. Sehr interessant, Jesus, du hättest den doch auch im Dorf heilen können, oder? Warum musst du den jetzt aus dem Dorf herausnehmen? Seht ihr, deshalb hat Gott diesen Raum geschaffen, den wir Sonntag nennen, früher den Sabbat. Er ist für uns gemacht, dass wir herauskommen aus unseren Wohnungen, aus unseren Kontexten und dass wir auch dem Geist dieser Welt zeigen, dass wir unsere Knie nicht beugen vor ihm, sondern wir beugen unsere Knie nur vor Jesus. Und jeder Sonntag ist eigentlich eine geistliche Kampfführung, indem du dich aufmachst und hierher kommst, demonstrierst du, dass du herausgehst aus den Kontexten, aus den Einflüssen und du versammelst dich um Jesus. Und er nahm ihn an der Hand und er führte ihn hinaus vor das Dorf. Und es ist so wichtig, dass wir einen Raum kreieren, in dem Gott wirken kann. Ich war noch relativ jung als Pastor unterwegs und da habe ich einen Brief bekommen von einem jungen Bibelschüler. Er hat gesagt, meine Berufung ist am Ende. Ich habe angefangen zu trinken, meine Frau ist ausgezogen. Hilfe, ich brauche Hilfe. Wow, und dann hat er gesagt, ich habe diesen Brief 3 Personen geschrieben im Land. Einer davon war Peter Wenst, andere Keith Warrington von Jugend mit einer Mission und mir. Keine Ahnung. Das Problem war, die anderen 2 haben sich nie gemeldet. Ich melde mich und sage, komm einfach zu uns und wohn bei uns 2 Wochen. Hat bei uns gewohnt, habe viel mit ihm geredet, schlimme Kindheit. Man hat ihm die Schuld in die Schuhe geschoben, dass der kleine Bruder im Teich, im Garten ertrunken ist. Seine Eltern waren beide Alkoholiker. Wow, der hat es nicht einfach. Und dann habe ich einen Therapeut gehabt, wo ich ihn hingeschickt habe. Wir haben täglich das Abendmahl gefeiert. Und dann war er im Gottesdienst. Und wir haben unseren Gottesdienst, ich habe es vorhin erzählt, in der Stadthalle in Korntal, wohl klimatisiert, auf der Tannis und der Bürgermeister aufgezeichnet. Und Markus, dieser Pastor, saß in der letzten Reihe. Und ich denke, das wird ja super. Und er saß vom ersten Moment des Gottesdienstes auf dem Stuhl, einfach die Arme verschränkt. Und er hat nicht mal aufgeschaut, was wir da in der Anbetung machen oder mich angeschaut in der Predigt. Und ich dachte, naja, super, das war ja toll mit dem. Und am Schluss kommt er nach vorne zu meiner Frau, die heißt Annette, und sagt, Annette und Micha, ich danke euch so herzlich, dass ihr einen Raum geschaffen habt, wo der Heilige Geist wirken kann. Und wir sagen, von was sprichst du? Du saßt doch 2 Stunden lang hier auf deinem Stuhl festgetackert und hast keine Miene verzogen. Wisst ihr, was er uns sagte? Ich konnte nicht, denn im ersten Moment, Annette, wo du angefangen hast, den Namen Jesus zu erheben, kam eine Power und Kraft über mich und ich hatte einen Strom. Mir war es heiß, wie wenn ich unter einer Wärmelampe sitze und ich wollte mich einfach nicht bewegen. Und dann sagte er, bitte versteh das richtig. Ich glaube, dass wir die Hilfe von Therapeuten, von Seelsorgern, von Spezialisten brauchen. Und er hatte noch einen Weg vor sich. Aber er sagte, ich habe in dem Moment meine Süchte überwunden und er hat nie wieder Alkohol getrunken. Seine Ehe wurde wiederhergestellt. Er hat 5 Gemeinden gegründet in der Nähe von Hannover. Und er hat sogar mehr Kinder, als er ursprünglich wollte, weil die letzte Botschaft, die unterwegs war vom Himmel, die letzte Sendung waren Zwillinge. Und jetzt sagt er, hey, ich habe mehr, als ich eigentlich wollte. Wisst ihr, wir müssen Menschen herausnehmen aus ihrem Kontext und hineinführen in einen Raum, den wir die Gegenwart Gottes nennen. Und es gibt nichts, was Menschen so verändern kann, wie die Gegenwart Gottes, die wir vor allem in der Anbetung kreieren. Und das Wort Gottes hat die Kraft, Menschen zu verändern. Vor kurzem, ich glaube, es waren baptistische Freunde. Herr Siebeneich, können Sie kommen? Oder Bruder Siebeneich, können Sie kommen und einen Vortrag halten? Ich sage, nee, ich bin jetzt 61, die Zeit für Vorträge ist vorbei. Ich predige nur noch. Ich mache keine Diskussionsvorschläge mehr, sondern das Wort Gottes sagt, die Bibel muss was verkündigt werden. Denn nur durch die Verkündigung entsteht Glaube. Also meine Zeit ist mir zu schade, jetzt mit 61 Vorträge zu halten. Sondern ab der Himmel berührt. Und jetzt kommt es down. Und er tat Speichel auf seine Augen, legte seine Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Und er sah auf und sprach, ich sehe die Menschen, als sehe ich Bäume. Danach legte er abermals die Hände auf seine Augen, da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht, so dass er alles sehen konnte. Zwei Dinge begeistern mich in diesem Vers. Der Mann ist doch ehrlich, unheimlich ehrlich, oder? Also manchmal sind wir auch als Geschwister untereinander, jemand betet für uns und ist schon besser. Ja, ja. Ja, wenn er sagt, nee, dem geht so wie mir, ich bin extrem kurzsichtig, ich habe nur ganz stark brechende Gläser. Ab hier etwa, keine Ahnung, was da vor sich geht, ich sehe einfach nichts. Und der Mann sagt, hey, ich sehe die Menschen wie Bäume. Wisst ihr, wir müssen es lernen, dass wir transparent, dass wir ehrlich zueinander sind. Und Leute fragen, hey Micha, deine Frau geht jetzt durch die zweite Krebserkrankung. Jeder Tag mit Jesus ist schöner als der Tag vorher. Ja, wenn es so wäre, wäre es cool. Ich habe meine Kämpfe, glaubt mir. Ich habe meine Momente, wo ich sage, hey, warum trifft dieser Blitz meine Frau und nicht irgendjemand anders? Und das Zweite, was mir gefällt, Jesus muss zweimal beten. Herzlichen Gruß an alle Wort des Glaubens, Leute, die sagen, auch Rema Bibelschule war ich früher auch oft als Lehrer. Wir bekennen Dinge einmal und dann, wenn wir es dann nicht empfangen, dann ist es Unglaube, wenn wir nochmal beten. Ja, bei Jesus, der musste zweimal beten, oder? Dass der zurechtgebracht wurde. Und ich sag's mal so, man sagt mir nach, dieser Bibellehrer kann komplizierte Dinge einfach sagen. Meine einfache Gleichung ist, wenn Jesus zweimal beten musste, muss der kleine Micha 20-mal beten. Versteht ihr das? Und ich bete für meine Frau jeden Tag und lege jeden Tag die Hände auf. Warum? Weil ich nicht Jesus bin, weil Jesus nur durch mich wirkt. Und es gefällt mir an dieser Geschichte, aber es erinnert uns an etwas. Diese Berührung mit dem Himmel reicht nicht aus, wenn wir die nur im Gottesdienst haben, sondern wir müssen das, was wir hören, auch verstoffen. Wechseln. Und das ist, was in dieser Bewegung etwas vom Himmel erreicht uns im Gottesdienst. Und jetzt muss es herunter in unser Leben hinein. Ich bin so dankbar, dass zwei meiner prägendsten Bibelschullehrer waren jüdischer, an jüdischem Hintergrund, messianische Juden. Hey, die haben einen ganz anderen Zugang zur Bibel. Die haben uns gelehrt und haben gesagt, weißt du, für einen Juden ist es völlig irrelevant, was du alles weißt. Und wir Deutschen, wir wissen ja unheimlich viel, oder? Und ich habe heute Morgen Mühe, wenn ihr schon ein bisschen länger im Glauben seid, ihr wisst doch schon alles, kennt doch alle Bibelstellen. Aber ein Jude interessiert nur, was du lebst. Er sagt, du kannst über Barmherzigkeit noch so viel wissen. Du kannst alle griechischen Begriffe, sogar alle Begriffe vom Hebräischen wissen. Du kannst alle Parallelbibelstellen wissen. Aber wenn dein Chef dir morgen krumm kommt und du nicht barmherzig ihm gegenüber bist, weil er vielleicht auch ein schlechtes Wochenende hatte oder weil er Probleme hat in der Firma, dann sagt ein Jude, guck, ich hab's dir gesagt, du bist gar nicht barmherzig. Und deshalb ist da auch ein riesiges Missverständnis. Jesus hat nie gesagt, lehrt sie alles. Höre ich so oft, ja, in dem Befehl von Jesus heißt doch, lehrt sie alles. Zu halten, super. Und es heißt, lehrt sie alles zu leben. Also alles, was du nicht lebst, glaubst du eigentlich gar nicht. Ich habe dann ein Bild, auf Englisch, the church is not an audience to be entertained. Die Gemeinde ist keine Zuhörerschaft, die unterhalten wird. Sondern vielmehr eine Armee, wie wir im ersten Lied gesungen haben, die empowered, also die bevollmächtigt werden muss. Lehrt sie alles zu halten, lehrt sie alles zu leben. Und deshalb heißt es auch in der Apostelgeschichte und auch hier von dieser sogenannten ersten Gemeinde, picken wir uns die Sachen raus, die uns gefallen. Gell? Sie waren jeden Tag zusammen und so. Aber dort heißt es auch, hey, sie blieben in der Lehre der Apostel. Das heißt, die Apostel haben gelehrt und dann haben sie in ihrer Kleingruppe, Small Groups, Hauskirche, nenn's wie du es möchtest, haben sie nicht diskutiert, hatte das jüdische Brot beim Passa Rosinen oder nicht, sondern sie haben diskutiert, wie können wir das umsetzen, was die Apostel gelehrt haben? Wie können wir das leben? Und diese Gemeinde, heißt es, wo auch eine Bibelschule ja danach dann benannt ist, Beröa, dort heißt es, sie hörten das bereitwillig und sie blieben dran. Und das Wort für dranbleiben war Echo. Das heißt, etwas vom Wort Gottes erreicht uns und dein Alltag ist das Echo auf das, was du gehört hast. Seid nicht nur Hörer allein, ihr bedrückt euch. heute Morgen, hey, egal was ihr hört, wichtig ist, was ihr umsetzt, was ihr lebt. Also wir berühren den Himmel, es kommt zu uns auf die Erde und dann müssen wir es zusammen leben. Und deshalb eine Berührung im Gottesdienst würde nicht ausreichen, in den Zeiten, auf die wir zugehen, deinen Glauben zu leben. Du brauchst Freunde, du brauchst Kollegen, du brauchst Geschwister in der Gruppe, wo du auch über deine Ängste, deine Nöte, deine Sorgen sprechen kannst. Und du musst es durchbuchstabieren, was du gehört hast im Gottesdienst. Wisst ihr, so erreichen wir das auch, was die Bibel eigentlich gesagt hat, dass wir Nachfolger sind, gemeinsam unterwegs und Jesus nachfolgen. Ich war vor kurzem in einer unserer Gemeinden, es war ganz im Norden, in Kiel, und dann kam eine Schwester auf mich zu, die behauptet hat, ja, ich kenne dich noch als Baby, ich habe dich sogar im Arm gehabt. Oh, toll, was aus dir geworden ist. Und dann sagte sie, die war jetzt schon Richtung Mitte 90, ich folge schon seit über 70 Jahren dem Heiland nach, so in ihrer Sprache. Und ich dachte, wow, über 70 Jahre. Und wisst ihr, man muss ja auch zu älteren Geschwistern höflich sein, bin ich. Ich habe gesagt, aber liebe Schwester, darf ich dich mal fragen, wer folgt denn eigentlich dir nach? Weil die Frage ist nicht, ob wir Jesus nachfolgen, sondern ob jemand uns nachfolgt. Und wenn wir Nachfolger haben möchten, wissen wir, in einer Gruppe möglichst über unser Leben sprechen oder mit anderen. Die Bibel nennt es unseren Glauben teilen. Und der, der ein bisschen weiter voraus ist, lernt von dem, der noch nicht so lange unterwegs ist. Also es geht nicht nur, dass wir Jesus nachfolgen, sondern dass wir Nachfolger haben. Und jetzt kommt ein ganz eigentümlicher Vers. Und er schickte ihn heim und sprach, geh nicht hinein in das Dorf. Also keine Ahnung, ob du, wo du wohnst, aber wenn du jetzt in der Schubertstraße 8 wohnst und ich sage, geh nach Hause, aber geh nicht in die Schubertstraße 8. Hä? Wisst ihr, die Erkrankung bei diesem Mann war wahrscheinlich so massiv, dass er blind war, nicht nur vielleicht durch einen körperlichen Defekt, sondern vielleicht war er das Opfer in der Familie. Vielleicht waren irgendwelche dämonischen Dinge in seiner Familie und er sagte, hey, wow, geh irgendwo anders hin, aber geh nicht dahin zurück, woraus du gekommen bist. Wir wissen das nicht genau vom Kontext, auch nicht ganz so wichtig, aber Jesus sandte ihn, und dort ist dieses Wort Apostello, eine apostolische Sendung, eine Autorität, geh jetzt, aber lebe ab jetzt anders und gehe nicht wieder hinein in das, wovon ich dich frei gemacht habe. Wenn meine Frau hier wäre, sie würde ihre Lieblingsgeschichte erzählen. Sie war durch Sozialisation, durch Familie, durch auch gewisse Dinge, war sie immer die Nummer 2, immer. Sie war extrem schüchtern, wenn ihr sie heute sehen würdet. Manchmal frage ich mich, habe ich dieselbe Frau geheiratet, die jetzt neben mir steht? Sie konnte nicht sprechen öffentlich, hat gestottert und so weiter. Und dann war sie mal auf einer Konferenz, und eine Ladies-Konferenz, und da sagte eine Frau sehr prophetisch, wie heißt du? Okay, Annette, warum sitzt du eigentlich in der zweiten Reihe? Und sie sagt, da sitze ich immer. Und das ist dein Problem. Und dann holte sie sie nach vorne und hat dann ohne Mikrofon ein paar Dinge Auge in Auge über ihr ausgesprochen, muss man auch machen, ja, vertrauliche Dinge, und hat gesagt, und im Namen Jesus löse ich dich jetzt von diesem weisen Geist. Und ich löse dich davon. Und dann hat sie ihren 5-Euro-Schein gegeben und gesagt, du bist ab sofort jemand, der im fünffältigen Dienst einer Prophetin agieren wird. Setz dich wieder hin. Wo setzt dich Annette hin? In die zweite Reihe. Und ich sage, Moment, du hast mich nicht verstanden, Mädchen. Die zweite Reihe ist für dich blockiert. Du wirst dich nie wieder in die zweite Reihe setzen. Und dann sagt sie, ja, aber ich bin noch nie in der ersten Reihe gesessen. Ab jetzt schon? Und es geht ja nicht darum, wo wir sitzen, versteht mich nicht falsch, sondern es geht darum, ob wir unser Leben so nachhaltig verändern, dass wir nicht mehr in das zurückgehen, wo wir hergekommen sind. Und das Zweite, was in diesem Vers wichtig ist, Jesus sendet ihn. Und es ist das Out. Jeder Gottesdienst sollte uns daran erinnern, dass wir unter einer Sendung leben, dass wir Christi Botschafter sind an seiner Stelle, dass wir Gottes Bodenpersonal sind in dieser Welt. Mein Papa war einer der besten Bibellehrer, vor allem Alten Testament. Und ich weiß es nur, der hat mantramäßig jeden Sonntag gesagt, liebe Leute, wir sagen ja, heute Morgen ist Gottesdienst. Oder sagt ihr auch, 10 Uhr Gottesdienst. Aber mein Papa sagte ja, von der Bibel her ist es nur eine Versammlung, wisst ihr das? Wir versammeln uns heute Morgen um Jesus. Was ist denn der Gottesdienst? Ein Freund in Australien, wo ich gepredigt habe, hat eine Megafolie gemacht. Guckt mal, er sagte, Church, Gottesdienst ist die ganze Woche. So gebt nun was hin, den Sonntagmorgen, 1:50 Stunden, wenn wir es schaffen, das ist euer Gottesdienst. Nein, was sagt Römer 12? So gebt nun euer Leben hin als ein vernünftiger, gottgefälliger Gottesdienst. Das heißt, Gottesdienst beginnt, wenn wir hier diese Versammlung verlassen und dann leben wir, machen einen Unterschied. Wir sind die Hoffnung für diese Welt. Darf ich mal fragen, hat von sich aus, also wir sollen ja den Namen Jesus auch bekennen, gell? Also wir beten ja manchmal für unsere Leute, die im selben Haus wohnen und sagen, Herr, zieh sie mit Seilen der Liebe in unsere Gottesdienste. Und ich fragte immer, hast du schon mal eingeladen? Nee, Gott macht es ganz souverän. Nee, du kannst schon reden, ja? Wir sind sprachfähig. Pfingsten war deshalb, dass wir sprachfähig werden, verständlich für die Leute um uns herum. Aber wisst ihr, das größte Zeugnis ist, wenn irgendjemand dich fragt, sag mal, was ist eigentlich mit dir los oder mit Ihnen? Als meine Frau jetzt diese zweite Erkrankung hatte, waren wir 6 Stunden im Krankenhaus. Die Leute beobachten dich genau. Besprechung hier, dort, Röntgen, MRT, zack und peng. Und eine Frau kam mal auf uns zu, ich habe sie beobachtet. Sie hat gesehen, wie wir geweint haben. Sie hat gesehen, wie wir in den Armen lagen. Sie hat auch gesehen, sie haben gebetet. Ja, was soll man denn sonst machen? Und sie sagte, bei Ihnen, ich kenne Sie gar nicht, aber irgendwas ist anders. Was für eine Religion haben Sie denn? Und ich sage, liebe Frau, ich habe doch keine Religion. Ich habe Jesus. Ich habe eine Person. Das ist ein riesiger Unterschied. Hat dich schon mal jemand gefragt, hey, was ist denn mit dir los? Was für einen Unterschied machst du denn? Sonntag ist Gottesdienst und dann unter der Woche, Sonntagversammlung und dann unter der Woche Gottesdienst. Noch ein Aspekt zu diesem Bibelvers. Ich höre immer, wahrscheinlich habt ihr es auch so gelernt, der Missionsbefehl sogar, der große Missionsbefehl. Ihr wisst ja, die Überschriften in der Bibel haben immer Menschen gemacht, gell? Eigentlich, wenn wir ganz, sagen wir mal, bibeltreu wären, müsste man sagen, es ist ein Jüngerschaftsbefehl. Sondern die Einleitung heißt im Griechischen einfach ohne Befehl, nur eine Feststellung, unterwegs seiend. Oder dort, wo ihr seid. Und jetzt kommt der Befehl, mache zu Jüngern. Also versteht ihr, die Befehlsform liegt nicht darauf, dass ich euch jetzt befehle, geht morgen an eure Arbeitsplätze, geht in eure Nachbarschaft, geht in euer Haus. Ihr denkt, sag mal, der spinnt doch, der junge Kerl. Warum? Ihr geht doch eh hin, oder? Ihr seid doch unterwegs, ihr seid an der Uni, seid im Kindergarten. Und Jesus sagt, dort, wo ihr seid, machet zu Jüngern. Lebt unter dieser Sendung, habt den Hunger danach, dass Leute Jesus Christus kennenlernen. John Wimber, der Leiter, Gründer von Vineyard, ich habe das Vorrecht gehabt, auf der letzten Konferenz zu sein, bevor er verstarb. Diese Aussage hat so mein Leben und meinen Dienst geprägt. Er sagt, was wir nur glauben, ist Religion. Was wir leben, ist Glaube. Wisst ihr, diese Welt hat die Schnauze voll von Religion, aber sie möchte etwas, was gelebt wird mit Höhen und mit Tiefen. Also ein Nachbar hat es ein bisschen mitbekommen und ich bete oft bei offenem Fenster, weiß gar nicht, was der da unten dann alles macht und der hört mich manches Mal schreien, manches Mal weinen zurzeit. Ist doch okay. Dann sagt der Mensch, dein Glaube wird mir immer attraktiver. Du hast ja auch Probleme, du weinst da genauso wie ich. Ich sage, klar. Und habe mich mal gefragt, Micha, wie oft bist du denn eigentlich überfordert? Ich habe gesagt, frag mich mal, wie oft ich eigentlich nicht überfordert bin. Versteht ihr? Wir leben, wir haben keine Religion, wir leben das, was wir glauben. Ihr seht die Abschlussfolie, so eine Menge von Leuten, die so ein Herz bilden und die sagen, hey, wie cool wäre das, wenn diese Gemeinde, und ihr seid auf einem guten Weg, aber wenn die noch viel stärker leben würde unter diesen drei Punkten ab. Wir berühren etwas vom Himmel, wenn wir zusammen sind. Gott ist spürbar, nachweisbar. Ein Lied sagt es, nicht verleugnbar. Man kann es nicht verleugnen. Gott ist in ihrer Mitte. Und dass wir einen gemeinsamen Hunger haben, die Gegenwart Gottes zu erleben. Und das Zweite, dass es auf die Erde kommt, dass wir das gemeinsam auch leben. Dass wir nicht nur von dem Glauben reden, sondern dass wir selber, wie die Bibel sagt, lebendige Zeugnisse sind. Und jeder kann das lesen. Und dass wir wissen, und das ist für mich eigentlich das Allerwichtigste, hey, wenn er nachher da rausgeht, fängt eigentlich der Gottesdienst erst richtig an. Ich erzähle euch abschließend noch eine Geschichte und dann habt ihr die erste Predigt in Günzburg von Micha Siebeneich überlebt. Ich war früher eigentlich Musiker ursprünglich, deshalb bin ich auch umgezogen in diese kleine Kreisstadt Ditzingen. Dort war der Toningenieur von PUR und auch der Produzent, damals Dieter Falk. Wir haben einige Dinge zusammen veranstaltet und durch die Musik kam ich auch nach England. Und bei dem Künstler, wo ich war, Noel Richards hieß der, hat gesagt, hey, möchtest du mal zu Cliff Richard? Und jetzt alle Jüngeren sagen, wer ist Cliff Richard? Aber die älteren Damen zumindest, oh, Cliff Richard. Wisst ja noch dieser Sänger aus England. Ich sage, klar, der wohnt in Notting Hill. Und da gehen wir gemeinsam hin. Wir kamen nach Notting Hill, eine Welt für sich. Riesiges Gatter. Er sagt, keine Angst, ich kenne den Code, geht dann an den Eingang Code. Eine riesige Tür geht auf und du fährst hinein. Leute, da hat es Golfplätze, da hat es Swimmingpool, da hat es Angelteiche, eine völlig andere Welt. Und ich sehe schon, da oben muss das Haus sein von Cliff Richard, weil der hat an seiner Auffahrt zwei Löwen stehen, der Löwe von Juda. Das ist seine Begrüßung für alle, die in sein Haus kommen. Und ich sah so die Auffahrt, aber ich sah da drüben einen roten Ferrari. Und ich bin jetzt nicht so autoaffin, aber ich habe in meinem Leben noch nie aus der Entfernung einen Ferrari gesehen. Und ich sage, hey, ich komme gleich, ich gehe nur kurz zu diesem Ferrari. Und die Engländer sind ja unheimlich gentle, so gleich offen. Und ich sage, darf ich kurz das Auto einfach mal so anschauen? Sag, ja, da, mach ruhig. Und habe so meine Hand aufgelegt und sage, würdest du dir was ausmachen, mal den Motor anzumachen? Und der schaut mich an, ich sag's dir erst auf Englisch und sag, oh no, this is not possible. This car is only to look at. Also, das ist nicht möglich, das Auto ist nur zum Anschauen. Und dann sehe ich da hinten noch 12 andere Autos, also es war ein Multimilliardär. Und der hat einen Ferrari nur zum Anschauen. Und der Heilige Geist redet zu mir meistens durch solche Geschichten. Und ich habe gelacht, ich habe gesagt, so ein dummer Engländer. Ich wusste, dass die ein bisschen doof sind, aber so doof. Und dann sagte der Heilige Geist zu mir, Micha, ihr seid manches Mal als Christen genauso doof. Entschuldigung, warum? Gott hat uns einen Ferrari gegeben. Wir nennen es die Kraft, die Befähigung des Heiligen Geistes. Aber es macht einen riesigen Unterschied, ob du den Motor startest oder nicht. Und ich möchte dir sagen, ein Ferrari ist eigentlich nicht zum Anschauen, sondern zum Fahren, oder? Und der Heilige Geist ist nicht so, oh, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist dazu da, ist die Befähigung, ist der Triebstoff, dass du diese drei Dinge leben kannst. Up and down and out. Ich bete noch für uns und dann gebe ich das Mikro ab. Danke, Jesus, dass du heute Morgen durch deinen Heiligen Geist etwas bewegt hast, während ich dein Wort austeilen durfte. Die Bibel nennt es mitfolgende Zeichen, diese Zustimmung in unseren Herzen. Manches Mal vielleicht auch eine Herausforderung, einen Zuspruch. Und ich danke dir, dass dein Wort niemals leer zurückkommen wird, Herr. Und ich überlasse es jetzt dir und deinem Heiligen Geist, dem Wirken, dem übernatürlichen Wirken Gottes, dass das hervorkommt, was du dir geplant hattest, Herr. Und ich bete für die Gemeinde, die ich noch überhaupt nicht kenne in seinen Details, aber dass diese Gemeinde ein Ort wird deiner lebendigen Gegenwart, Herr, noch viel stärker. Und dass sie in Beziehungen noch viel stärker leben und erleben, dass das Wort Gottes, wenn es verstoffwechselt wird, Kraft in sich hat, Leben zu transformieren. Und ich bitte dich, Vater, dass diese Gemeinde hier ein Licht ist auf dem Berg, Salz für diese Gesellschaft, Herr. Danke, Herr, dass die Ortsgemeinde die Hoffnung der Welt ist und auch hier Günzburg, das christliche Zentrum in Günzburg, ein Ort ist, eine Gemeinde, die die Hoffnung für diese Welt ist. Amen. Amen.